Das ist der Podcast von SWR1, der Abend, mit Silke Wolfgramm.
Bei uns wird es heute richtig spannend. Die Schachweltmeisterschaft in New York geht in die allerletzte entscheidende Runde. Gerade eben hat der Tiebreak zwischen den Kontrahenten Carlsen und Karjakin begonnen. Der Zar des Schachs gegen den Mozart des Schachs. Wer wird heute Nacht Schachweltmeister? Der Russe Sergei Karjakin oder der Norweger Magnus Carlsen. In 12 Partien haben sich die beiden Gegner bisher nichts geschenkt. Es stand immer unentschieden. Darum müssen sie heute in die Verlängerung. Ein Showdown in New York, auf den die ganze Welt blickt. Um 20 Uhr unserer Zeit hat der Tiebreak begonnen. Georg Schwarte, unser USA-Korrespondent in New York. Wie wirken denn die beiden Kontrahenten zu Beginn der Partie auf Sie?
Ich grüße Sie. Gerade eben hat Sergei Karjakin seinen weiteren Zug gemacht. Er hat die Partie ja eröffnet, spielt weiß und er sitzt da am Tisch. Das Jackett hat er noch an, den Kopf auf beide Hände gestützt, nahezu unbeweglich. Magnus Carlsen, das genaue Gegenteil. Der ist eben vor 3 Minuten einfach mal zwischendurch aufgestanden, war verschwunden aus dem Blick hier der Zuschauer und der Kameras, hatte sein Jackett ausgezogen, kam zurück an den Tisch. Und wenn wir von dem Tempo ausgehen, beide haben ja 25 Minuten Bedenkzeit pro Spiel. In dieser ersten Runde 4 Partien Schnellschach, 25 Minuten also für jeden. Magnus Carlsen zieht unglaublich schnell. Er hat jetzt sogar Zeitgutschriften erhalten, weil er seine Züge so zügig durchgeführt hat. Eben gerade Sergei Karjakin beim letzten Zug hat er 3 Minuten 30 überlegt, um den nächsten Zug zu machen, ist ein wenig in die Defensive geraten. Also Magnus Carlsen scheint, auch wenn man sein Gesicht so sieht, das gerade hier zu genießen.
Wie ist denn sonst so die Atmosphäre in der Schacharena?
Absolute Stille. Da sitzen natürlich erstens die Schachexperten dieser Welt, viele, viele Journalistenkollegen, aber eben auch ganz viele Anhänger, Schachanhänger, die standen heute Morgen schon Schlange. Und die gute Nachricht war ja auch für die Zuschauer, die am Montag gekommen waren. Die hatten ja am Montag eigentlich schon gerechnet, 12. Partie. Jetzt gibt's die Entscheidung, sie sehen das große Finale. Und da war ja nach 30 Zügen und 35 Minuten Schluss. Es war ja beinahe ein Blitzschachspiel, was da stattgefunden hat. Und da hat der Veranstalter gesagt, die Montag gekommen sind und so viel Geld ausgegeben haben für diese Veranstaltung, die können jetzt heute kostenlos wieder rein. Also insofern die Stimmung und die Erwartungshaltung bei den Zuschauern natürlich groß. Sie erleben einen Showdown, den man auch nicht alle Tage sieht.
Und für die anderen, die ihre Tickets kaufen mussten, war es teuer, für das Finale eine Karte zu kaufen?
Es ist teuer, dieses Spiel zu sehen und auch die anderen Spiele zu sehen. Es gibt natürlich Staffelungen, aber man kann viele, viele $100 ausgeben für besondere Plätze. Es gibt VIP-Plätze, die hier zu vergeben waren. Man konnte ein Gesamtpaket kaufen für mehrere $1000. Also Schachfans und begeisterte Schachanhänger, die konnten reichlich in die Tasche greifen, um das hier mitzuerleben, was jetzt gerade hier im Augenblick passiert. Seit, naja gut, 14 Minuten die erste Partie. Wie gesagt, Magnus Carlsen, er spielt schwarz. Und er setzt den Russen Karjakin offenbar doch mächtig unter Druck.
Danke für die Momentaufnahme vom Finale der Schach-WM in New York. Georg Schwarte bleibt für uns dabei und wir hören uns nachher noch einmal kurz vor 10, damit Sie uns dann berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Showdown in Manhattan. Heute muss es die Entscheidung geben. Bleibt Magnus Carlsen aus Norwegen Weltmeister im Schach? Oder wird er heute an seinem Geburtstag entthront vom Russen Sergei Karjakin? Was sind die beiden überhaupt für Typen, die da seit 3 Wochen um den Titel kämpfen? SWR1-Korrespondent Kai Clement stellt sie vor.
Der eine ist ein 26-jähriger Norweger.
Black.
Der andere ein 26-jähriger Russe, gebürtig von der Krim.
White.
Den Russen Sergei Karjakin nennt die New York Times den Schachgroßmeister mit dem Babygesicht. Auch Magnus Carlsen ist ein in die Jahre gekommenes Wunderkind. Mit Modelaktivitäten wie hier für eine Jeansmarke ist sein Gesicht auch jenseits der schwarzen und weißen Figuren bekannt geworden.
They can't go back.
An der Südspitze Manhattans sitzen sich die beiden gegenüber. Es geht um die 1,1 Millionen Dollar Frage, wer wird Weltmeister und kann die Schachnation Russland den Titel zurückholen, obwohl Karjakin bloß als die Nummer 9 gegen die Nummer 1 antritt. Der aber zeigt sich entspannt, besorgt sei er nicht, er spiele einfach.
No, I'm not worried, I'm just playing.
Es geht auch um den Versuch, Schach am Hype und Geschäftssinn rasanterer Sportarten teilhaben zu lassen. Dafür gibt es Live-Übertragungen und 360-Grad-Erlebnisse virtueller Realität. Kostenpflichtig, natürlich. Eine VIP-Lounge und saftige Eintrittspreise von 75 bis 3.000 Dollar. Dazu die regelmäßige Pressekonferenz nach dem Spiel, die die beiden nach stundenlangen Partien, harte Arbeit, wie Carlsen sagt, allerdings in etwa so unlustig absolvieren wie Fußballspieler.
Chess isn't easy, you know? It's hard work.
Die letzte Schachweltmeisterschaft in New York war noch auf der 107. Etage des World Trade Centers. Das ist Geschichte. 1995 war das, 6 Jahre vor den Terroranschlägen. Lange scheint das her. Jetzt dreht sich in New York alles um Donald Trump.
Ja, stor Fan av Trump.
Carlsen, ein großer Fan von Trump. Das hat er schon im März einem norwegischen Sender gesagt. Seine ungewöhnliche sogenannte Trumpowski-Eröffnung am 11. November wird deshalb schon als Trumpowski-Zug bespöttelt. Und Kajakin? Der gilt als Anhänger von Russlands Präsidenten. Putin habe ihn als Verteidigungsminister ernannt, liest ein Journalist einen Nonsens-Tweet vor. Kajakin gefällt das.
Wladimir Putin has appointed Sergei Kajakin as Minister of Defense.
I would be happy.
So hat nicht nur das Geschäft, sondern auch die Politik ihren Anteil am Spiel der Meisterstrategen. Wie Hillary Clinton fühlte sich dabei auch Magnus Carlsen von russischen Hackern bedroht und hat Microsoft mit dem Schutz seiner Daten beauftragt. Zum Spiel selbst gibt sich Schachkönig Magnus irgendwo zwischen selbstsicher und gelangweilt.
I'm making some mistakes, but it's not.
Ich mache ein paar Fehler, aber keine große Sache. Wir werden sehen.
Schachmatt. Auf diese beiden entscheidenden Worte warten heute Abend die Schachfans auf der ganzen Welt. Es ist Finale in New York. Der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen spielt gegen seinen Herausforderer aus Russland, Sergei Karjakin. Und beide haben sich Zeit gelassen. Seit 11. November haben sie schon 12 Partien gegeneinander gespielt und bis heute hat noch keiner gewonnen. Christian Bossert ist Vorsitzender vom Schachzentrum Baden-Baden und hat diese 12 WM-Partien intensiv beobachtet. Ich gehe mal davon aus, dass Sie, Herr Bossert, die Daumen für Magnus Carlsen drücken, weil der Norweger sogar Mitglied in der Oser Schachgesellschaft ist. Aber darüber reden wir nachher noch mal ausführlicher. Jedenfalls ist Carlsen als Favorit in diese Weltmeisterschaft gegangen. Aber er hat es nicht geschafft, in der regulären Spielzeit seinen Gegner endgültig matt zu setzen. Im Gegenteil, er musste kämpfen, um eine Niederlage abzuwenden. Ist da was schiefgelaufen beim aktuellen Champion?
Also ich denke schon, das Risiko, das er gespielt hat, war meiner Ansicht nach etwas zu gering. Kajakin hat es natürlich sehr schlau gemacht und hat sehr einfache Eröffnungen gewählt. Selbst mit Weiß hat er sichere Varianten gewählt. Also er hat nicht versucht, zu offensiv zu spielen, weil Kajakin hätte ihn sonst auskontern können. Und von daher denke ich, dass Kajakin aus der Öffnungspsychologie heraus sehr, sehr stark gespielt hat, sehr einfache Varianten gewählt hat. Kajakin konnte kaum einen Vorteil herausarbeiten. Carlsen hat dann sogar zuerst fehlgegriffen, Kajakin konnte mit einem Sieg in Führung gehen und bei den 3 letzten Partien hatte Carlsen schon die Not, jetzt noch den Ausgleich zu schaffen. Er hat es dann geschafft, aber es war nicht der erwartete Verlauf des Matches.
War Carlsen von der Stärke seines Gegners ein bisschen überrascht oder hat er damit gerechnet?
Das denke ich nicht. Also Kajakin ist seit Jahren als sehr sicherer Spieler bekannt. Die beiden sind ja auch gleich alt, sind jetzt beide 26 Jahre alt. Das heißt, die kennen sich natürlich aus vielen Partien aus der Jugend heraus. Und er wusste natürlich, dass er da einen starken, sicheren Gegner hat. Wir haben die mit Sicherheit in der Vorbereitung mit einbezogen. Aber es ist normal so, dass Carlsen natürlich schon die höhere Spielstärke hat.
Jetzt ist ja bei dieser WM sehr viel Geld im Spiel, 1,1 Millionen Dollar. Ich habe von Experten schon gehört, dass diese WM möglicherweise absichtlich in die Länge gezogen wurden, damit heute Nacht der ganz große Showdown ausgetragen werden kann. Wie sehen Sie das?
Das glaube ich nicht. Da geht es um viel zu viel. Der Carlsen möchte unbedingt gewinnen. Ohne diesen Siegeswillen funktioniert es nicht. Und von daher glaube ich das nicht.
Also ein klares Nein. Herr Bossert, Sie waren bei großen Schachevents dabei. Sie wissen, worauf es ankommt bei der Vorbereitung solcher Weltmeisterschaften oder Wettkämpfe allgemein. Auch wie viel Psychologie dabei im Spiel ist. Können Sie uns das so ein bisschen erklären, wie es da so zugeht?
Ich war 2010 bei der Schachweltmeisterschaft in Sofia dabei, bei Anand gegen Topalov. Und ich habe es erlebt, dass Monate vorher finden schon Trainingslager statt, bei denen alles vorbereitet wird, von Eröffnungen über Räumlichkeiten werden organisiert, das Team wird zusammengestellt, Computer gekauft, die besonders leistungsfähig sind, Programme analysiert, die Engines, die am besten sind für dieses Match. Und dann vor Ort natürlich wird alles akribisch vorbereitet, sei es auch das Wasser oder die Verpflegung, da wird alles mit eingeplant.
Wir alle denken, Schach ist vor allem ein Sport im Sitzen und es geht vor allem ums Denken. Wie körperlich fit muss man denn sein beim Schach?
Auch da in der Vorbereitung hat damals der Vishyanand und mit Sicherheit der Carlsen auch in Kajakin, werden mit Sicherheit fast jeden Tag eine sportliche Einheit eingelegt haben. In den ersten 1-2 Stunden spielt es vielleicht nicht die große Rolle, aber wenn so eine Partie über 5 Stunden hinweg geht oder auch heute Abend beim Tiebreak, das kann ja sehr lange gehen und am Schluss spielt dann die Kondition eine große Rolle.
Jetzt ist Schach auch ein geistig sehr komplexes Spiel. Es geht um Taktik, es geht um viel Strategie. Man sagt nicht umsonst, das ist ein kluger Schachzug gewesen. Ist denn Schach nur ein Spiel für wirklich schlaue Leute?
Also ich denke, Schach kann jedermann spielen. Wenn einer etwas schlauer ist, dann hat er vielleicht einen schnelleren Einstieg. Aber es ist wie bei vielen Dingen, der eifrig trainiert und dabei bleibt, wird immer den größeren Erfolg haben.
Beim Schach zählen Logik, Strategie und Konzentration. Nur wer voll bei der Sache ist, kann eine Partie letzten Endes für sich entscheiden. Talent ist das eine, aber Ausdauer und Training sind das andere. Darum bemüht sich die OSA Schachgesellschaft ständig um die Ausbildung und das Training für den Nachwuchs. SWR1-Reporter Patrick Neumann war bei einem Training im Schachzentrum Baden-Baden dabei.
Schachspielen ist nur etwas für Erwachsene? Stimmt nicht, zumindest nicht in Baden-Baden. Wenn die OSA Schachgesellschaft mit dem Baden-Badener Schachzentrum, wie beispielsweise am kommenden Wochenende, Jugendturniere veranstaltet, platzt das Haus regelmäßig aus allen Nähten. Schach macht Spaß und ist auch für Jugendliche attraktiv, wie der 15 Jahre alte Jonas Jürger und der 16 Jahre alte Julian Martin meinen.
Mein Vater und mein Bruder haben halt früher Schach gespielt und haben es mir dann beigebracht und am Anfang standen meine Eltern noch dahinter, dass ich immer fleißig ins Training gehe. Aber irgendwann kam es dann von selber, dass ich will. Also ich hatte halt auch früher immer so ein paar Kumpels, mit denen ich auf Schachturniere gegangen bin. Und dann der Teamgeist weckt dann auch den Reiz eben.
Jeder hat die gleichen Chancen im Schach, weil es setzen sich 2 Leute ans Brett. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Und es gibt ja 1 Milliarde Stellungen, die man noch nicht kennt oder so. Ich glaube auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel verliere, dann merke ich auch so, dass ich Fehler gemacht habe oder so. Aber das hilft auch jemandem dabei, mit dem Verlust klarzukommen in seinem Leben, wenn man vielleicht mal was nicht schafft.
Die OSA Schachgesellschaft wurde 1922 gegründet. Sie hat mehrfach deutsche Meister hervorgebracht und ist mit 270 Mitgliedern einer der größten Schachclubs Deutschlands. Patrick Bittner von der OSA Schachgesellschaft.
Sorgen müssen wir uns nicht machen, aber natürlich müssen wir, gerade als Randsportart Schach, müssen wir immer gucken, dass wir präsent sind, an die Schulen rangehen und dass wir Aktionen machen und das Interesse wecken für Jugendliche. Wenn man es möchte, kann man es schon lernen, aber man muss schon ein bisschen auch prädestiniert dafür sein. Aber wir haben schon Rückmeldungen und es ist auch erwiesen, dass Kinder, die Schach spielen, ihre Konzentration sich verbessert hat. Wir bekommen von den Lehrern wahnsinnig positive Rückmeldungen und dass sie auch in Mathe und Deutsch sich verbessern und ruhiger werden.
Die Jugendlichen Jonas Jürger und Julian Martin spielen schon seit 8 bzw. 12 Jahren Schach und das mit großem Erfolg. Das Spiel lasse die beiden einfach nicht los, berichten sie. Vor allem deswegen, weil es schier unendliche Spielmöglichkeiten biete.
Die ganzen Varianten und nach jedem Zug eine neue Position und alles mögliche neue Züge und das fasziniert mich natürlich auch, aber es geht mir auch natürlich um den Erfolg. Es wird mir nie langweilig eigentlich dabei.
Ich glaube, dass es die Vielseitigkeit der Möglichkeiten ist und dass halt jeder gegen jeden gewinnen kann. Also jeder kann sich ans Brett setzen und man spielt ja mit den gleichen Figuren, jede Person. Und rein theoretisch kann jeder gegen jeden gewinnen.
Bei der OSA Schachgesellschaft OSG ruht man sich auf den Erfolgen der Jugendarbeit aber nicht aus. Patrick Bittner hält weiterhin ständig Ausschau nach jungen Talenten. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann ein Weltmeister aus Baden-Baden.
SWR1 der Abend am Finaltag dieser Schach-WM in New York. Tatsächlich ist es diesmal ein ganz besonderes Finale, denn die beiden Kontrahenten Carlsen und Karjakin haben auch nach 12 Partien keinen Sieger ermittelt. Darum heute Abend also Tiebreak, sozusagen Verlängerung mit Elfmeterschießen. Christian Bossert, Vorsitzender vom Schachzentrum Baden-Baden. Wie läuft das Finale heute ab?
Es werden zunächst 4 Schnellschachpartien gespielt, hat jeder 25 Minuten und 10 Sekunden pro Zug Aufschlag. Danach gibt es noch 5 Minimatches à 2 Blitzpartien. Da hat jeder dann nur noch 5 Minuten Zeit plus 3 Sekunden pro Zug. Sollte es hier auch noch ein Unentschieden sein, dann gibt es noch eine einzige Partie, das ist eine Armageddon-Partie. Da hat Weiß 5 Minuten und Schwarz nur 4 Minuten. Schwarz muss aber nur Remis halten, dann hat er gewonnen.
Und wann könnte denn dieses Tiebreak heute Abend zu Ende gehen, wenn es für einen der Spieler wirklich optimal läuft?
Also die 4 Schnellschachpartien werden auf jeden Fall gespielt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da schon einen Sieger gibt. Ich tippe auf Carlsen, aber ich denke, die Chance ist vielleicht 55-45 für Carlsen. Ich glaube nicht mal 60-40.
Beide Spieler, Carlsen und Karjakin, sind Jahrgang 1990. Beide sind mit Schachcomputern groß geworden. Ist das ein anderes Spielen als gegen echte Gegner?
Es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Sie spielen nicht gegen Computer, aber sie beziehen die Computer in die Vorbereitung der Eröffnungen mit ein. Und da entdeckt der Computer Unglaubliches, was Menschen über Jahre hinweg selber analysieren mussten, können nun Computer sehr schnell analysieren. Das heißt, die Eröffnungsvorbereitung hat sich grundlegend geändert in den letzten Jahren.
Das heißt aber, so ein Spiel ist eigentlich sehr gut planbar, weil der Computer hat alle Spiele dieser Welt, die schon mal stattgefunden haben, gespeichert. Und wenn jetzt jemand ein sehr gutes Gedächtnis hat, könnte er sich alle Spiele einprägen und würde dann gewinnen.
So einfach ist es zum Glück doch nicht. Es gibt sehr, sehr viele Eröffnungsvarianten. Man kennt ja das mit den Bergen von Sandkörnern, mit denen es Varianten gibt. Sie haben natürlich ein sehr begrenztes Repertoire, die Spieler, was sie an Öffnungen spielen. Man kann natürlich im Kopf nicht alles behalten. Von daher, es ist nicht so ganz einfach, die Eröffnungswahl, aber so schnell wird es nicht so einfach sein, sich alles im Kopf zu behalten. Das heißt, die Eröffnungen werden immer noch variieren und es wird immer noch Spannung bleiben.
Okay, das beruhigt mich. Wie geht's jetzt weiter nach der WM? Wer darf den amtierenden Weltmeister dann demnächst herausfordern?
Da wird es wahrscheinlich wieder ein Turnier geben mit 8 Spielern. Und der beste Spieler, der wird dann Herausforderer vom amtierenden Weltmeister.
SWR1, der Abend am Finaltag der Schach-WM. Zurzeit läuft ein Dokumentarfilm über den amtierenden Schachweltmeister Magnus Carlsen im Kino. Er heißt Magnus, der Mozart des Schachs. Sven Noppes von der Oser Schachgesellschaft. Sie kennen Magnus Carlsen. Warum nennt man ihn denn eigentlich den Mozart des Schachs?
Ich kann es Ihnen natürlich nicht genau sagen, aber ich denke, die Parallele kommt daher, dass beide sehr früh als Wunderkinder gehandelt wurden. Schon im Vorschulalter hat Mozart Musik schon sehr, sehr viel gemacht und musiziert, zum Teil schon Vorstellungen gegeben. Und bei Magnus hat man sehr schnell Talente entdeckt, die in Richtung Schach gingen. Und er war ja dann übrigens wie Karjakin auch sehr früh als Wunderkind des Schachs gehandelt. Bei Magnus Carlsen hat man nie, im Gegensatz zu Karjakin meines Erachtens, das Gefühl gehabt, dass irgendein Druck von außen auf ihm war, sondern hat wirklich Schach spielerisch erlernt. Das heißt, er hat es einfach in sich aufgesogen und konnte das sofort umsetzen. Er hat also immer mehr Turniere gespielt, als er trainiert hat, meines Erachtens.
Warum ist eigentlich Magnus Carlsen, er ist ja Norweger, Mitglied in einem deutschen Schachclub und noch dazu in Oos, also einem Stadtteil von Baden-Baden?
Ja, also die Oos Schachgesellschaft ist aus meiner Sicht der führende Schachverein in Deutschland. Ist sicherlich in den letzten 10 Jahren der erfolgreichste Verein. Wir haben in den letzten 11 Jahren über 10 Meisterschaften bei den Herren gewonnen und mehrere Meisterschaften auch in der Frauenbundesliga. Sportlich vergleichen uns manche mit dem FC Bayern München des Schachs. Somit ist es natürlich, dass wenn ein Weltklasse-Spieler in Deutschland spielen will, dass er zumindest irgendwie in Verbindung gebracht wird mal mit dem Namen Baden-Baden oder wir uns auch für ihn interessieren. Bei Magnus Carlsen haben wir eben sehr früh gesehen, insbesondere durch seinen Trainer Peter-Heine Nielsen, der damals bei uns schon gespielt hat, dass da ein außergewöhnliches Talent heranwächst und sind schon 2007 auf ihn zugegangen, ob er nicht bei uns in der Bundesligamannschaft spielen möchte. Und da hat er großes Interesse gezeigt. Seitdem spielt er bei uns, hat dann in der Bundesliga auch verschiedene Einsätze für uns gehabt. Aber Magnus Carlsen ist ein Spätaufsteher.
Okay.
Und in der Bundesliga werden die Partien immer am Sonntag um 10 Uhr gespielt. Das möchte er nicht. Deswegen spielt er zurzeit nicht mehr in unserem Team, auch wegen anderen Terminverpflichtungen. Aber er ist seinem Verein, der ihn quasi schon als Teenager in Deutschland oder für Deutschland entdeckt hat, bisher treu geblieben.
Und wie unterstützt er den Verein?
Ja, also der Verein richtet ja auch jedes Jahr große Turniere aus, beziehungsweise das Schachzentrum Baden-Baden, das ja Bundesstützpunkt im Schach sogar ist. Da haben wir letztes Jahr beispielsweise das stärkste Schachturnier der letzten 10 Jahre in Deutschland ausgerichtet und da hat Magnus Carlsen teilgenommen. Er war für uns das Aushängeschild beim Turnier, hat es am Ende gewonnen, wenn auch nur knapp. die damalige deutsche Nummer 1, Arkadi Neidic, ist auch mit ihm in Stechen gekommen. Und da hat Magnus Carlsen das Stechen gewonnen. Vielleicht ein gutes Omen für den heutigen Abend.
Sven Noppes war das in SWR 1, der Abend. Er ist Teamchef für die Bundesliga bei der OSA Schachgesellschaft. Die Stadt Baden-Baden ist schon seit 1870 mit dem Schachsport verbunden. Schon damals gab es in der Kurstadt internationale Turniere. 2006 wurde das Schachzentrum in Baden-Baden zum Bundesstützpunkt für Schach in Deutschland ernannt. Seither geben sich dort die Größen des internationalen Schachsports die Klinke in die Hand. Roland Schmalz ist Geschäftsführer des Schachzentrums Baden-Baden. Patrick Neumann hat sich mit ihm über die Faszination des Sports unterhalten.
Dass Schach ein Hochleistungssport ist, steht außer Frage. Auch wenn der Spieler ruhig sitzt, so läuft sein Gehirn aber ständig auf Hochtouren. Gute Spieler können etliche Züge im Voraus planen und auch einschätzen. Großmeister Roland Schmalz vom Schachzentrum Baden-Baden.
Also es macht sehr viel Spaß, macht sogar süchtig, würde ich sagen. Also in meiner Jugend, da habe ich fast nonstop Schach gespielt, weil es einfach ein Spiel ist. Wenn man gewinnt, dann macht es Spaß und wenn man besser wird, dann gewinnt man viel und dann macht man immer weiter, bis zur Sucht hin. Man hat halt alle Informationen auf dem Brett, man muss sie halt nur so richtig zusammensetzen. Und so wird man halt besser. Und das lernt man sich halt an, je länger man Schach spielt. Desto weniger muss man sich eigentlich merken, wenn man es schon weiß.
Für Patrick Bittner von der OSA Schachgesellschaft steht beim Schach definitiv der Spaß im Vordergrund. Aber es sei auch eine Lebensschule, sagt er. Man treffe Entscheidungen, zu denen man dann auch stehen müsse.
Man ist selber für den Zug, den man macht, verantwortlich. Man kann niemanden fragen, man hat keine Hilfsmittel, sondern man muss selber diese Entscheidung treffen, auch danach dann natürlich damit leben. Mal positiv, mal negativ, aber es prägt, gerade in jungen Jahren prägt es einen auch schon, würde ich sagen.
Wenn sich zwei Spieler beim Schach auf Augenhöhe begegnen, ist es ein Kampf der Gehirne. Wer einen Tick weiter ist als der andere, gewinnt. Macht er aber einen Fehler, kann wieder alles dahin sein. Besonders aufregend ist das beim Bullet Chess, dem Blitzschach im Internet gegen anonyme Gegner. Jeder Spieler hat nur eine Minute Zeit für die ganze Partie. Roland Schmalz vom Schachzentrum Baden-Baden war im Bullet Chess mehrfach Weltmeister und unter dem Pseudonym Hawkeye eine echte Legende.
Jeder Spieler hat eine Minute. Was machen Sie jetzt?
Jetzt einfach erstmal mein Gewissen runterspulen und dann schauen, was der Gegner macht. Ich nehme jetzt erstmal alles weg, was der einstellt. Also je mehr Material ich habe, desto besser ist es ja für mich.
Was sehen Sie denn jetzt schon? Sitzen Sie deinem Könner gegenüber?
Nee, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also stellt alles ein. So nennt man den Schach, wenn man Material verliert. Man stellt es ein.
Ich sehe auch gerade, es sind kaum von den Gegnerfiguren noch welche übrig. Sie sind da in einem Affenzahn unterwegs. 40 Sekunden sind gespielt von Ihrer Seite.
Ja, und der ist doch wahrscheinlich gleich bald matt, wenn er so weiterspielt.
Da tut sich wirklich nicht mehr sehr viel. Fast habe ich Mitleid mit dem Gegner. Kennen Sie so ein Gefühl auch?
Nee, Mitleid braucht man nicht.
Sie haben auch ein Grinsen im Gesicht, komischerweise. Also anscheinend freut Sie das auch noch.
Ja, mir macht das Spaß. Schach macht einfach Spaß. Das verstehen die wenigsten Leute anscheinend.
Sind wir denn kurz vor Schachmatt schon?
Na, er hat es nicht gesehen. Es gewinnt nicht weiter Material. Und gleich müsste die Partie auch vorüber sein. Na, hat aufgegeben.
Also der Gegner hat das Handtuch geworfen. Nach welcher Zeit?
Er hat nur noch 10 Sekunden übrig. Ich habe noch 31 Sekunden übrig.
Ist natürlich schon bitter. Spielen Sie das immer noch gerne und öfter?
Ja, aber nur gegen gute Gegner eigentlich. Ich bin halt einer der Besten und nochmal gute Gegner zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Ich brauche Gegner, keine Opfer.
Seit fast 2 Stunden kämpfen zwei der klügsten Köpfe dieser Welt um den Titel des Schachweltmeisters. Um 20 Uhr unserer Zeit hat das große Finale, der Tiebreak dieser Schach-WM, begonnen. Wir sind jetzt live verbunden mit unserem Korrespondenten Georg Schwarte in New York. Herr Schwarte, wir sind gerade im 2. von 4 geplanten Spielen im Schnellschach. Wer führt?
Magnus Carlsen, eindeutig. Und wir sind gerade wirklich in der entscheidenden Phase. Dem Russen Sergei Karjakin läuft die Zeit davon. 25 Minuten Bedenkzeit pro Spiel, auch in dieser zweiten Partie. Er hat noch 1:55 übrig auf seiner Uhr und die Uhr läuft. Gerade hat er gezogen, 1:49 bleiben ihm und Magnus Carlsen hat noch komfortable 12:41, hat die bessere Stellung, er hat mit Weiß gespielt, eröffnet diese zweite Partie. Der Schachcomputer, der Unbestechliche, sagt gerade 68% Vorteil für Magnus Carlsen und die Experten, die hier im Saal sind, sagen, das kann er eigentlich nur noch gewinnen, wenn er nicht einen ganz, ganz groben Schnitzer macht. Wie gesagt, dem Russen Karjakin bleiben noch 1:56. Das ist sehr, sehr wenig Zeit. Also wenn nicht alles trügt, dann wird diese zweite Partie ein Sieg für Magnus Carlsen, der damit mit 1,5 Punkten vorne liegen würde. Die erste Partie, wie gesagt, Remis, 0,5 Punkte für beide.
Wie wirken denn die beiden auf Sie, nachdem die ja jetzt schon fast 2 Stunden gespielt haben?
Der Russe Kajakin, eben gerade hat er eine Flasche, eine Kaffeeflasche auf den Tisch gestellt und gießt sich gerade offenbar Kaffee ein. Das muss nicht heißen, dass er nicht mehr konzentriert ist, aber die beiden wirken sehr, sehr angespannt. Magnus Carlsen kam mit einem schwarzen Jackett, stand dann auf, zog das Jackett aus, stand wieder auf, zog das Jackett wieder an, dann das gleiche Spielchen nochmal, Jackett wieder ausgezogen. Also die Anspannung ist beiden anzusehen. Beide haben ihren Kopf auf den Arm gestützt, grübeln jetzt gerade. Der Russe ist wieder am Zug. Die Uhr läuft. 1:37 bleiben ihm noch, also nicht sehr, sehr viel Zeit. Wie gesagt, die Schachexperten sagen, unkomfortable Lage für den jetzt schwarz spielenden Russen in diesem zweiten Spiel.
Und was wird am Ende ausschlaggebend sein für den Sieg? Die bessere Kondition und Konzentration?
Also Magnus Carlsen selber sagt, ich bin nervenstark. Sein Vater, der ist eben gerade hier am Rande gefragt worden, Henrik Albert Carlsen, der betreut seinen Sohn zusammen mit einem großen Team. Magnus Carlsen hat ja heute Geburtstag, er ist gefragt worden und wurde heute als Geburtstagskind behandelt. Da hat der Vater gesagt, also dieser Magnus Carlsen, mein Sohn, der ist jetzt die letzten 3 Wochen als Birthday Boy, als Geburtstagskind behandelt worden. Wir kümmern uns um ihn, er ist gut drauf und Carlsen selber sagt, Nervenstärke ist das eine, aber Spielstärke sei das Entscheidende. Der Russe Kajakin hat in der letzten Pressekonferenz vor diesem Spiel das etwas anders gesehen. Der hat gesagt, 80% sind jetzt Psychologie, der Rest ist Spielstärke, also auch da unterschiedliche Herangehensweisen. Wie gesagt, im Augenblick spricht einiges für Magnus Carlsen. Sergei Kajakin, ich schaue auf die Uhr, bleiben noch 1:15 in dieser zweiten Partie, während Magnus Carlsen, der gerade am Zug ist und gerade zieht, er drückt auf die Uhr, noch 11:13 übrig hat. Also ein komfortabler Zeitvorsprung und was die Figuration auf dem Brett angeht, Carlsen eindeutig in der führenden Situation.
Georg Schwarte war das live vom Finale der Schach-WM in New York. Ich bin Silke Wolfkram und sag Tschüss.
Das war der Podcast von SWR1 der Abend mit Silke Wolfkram.